Auf dem Märchengarten, heute mit Märchen von Jakob und Wilhelm Grimm, und zwar aus Irland. Deswegen heißen sie irische Elfenmärchen. Der Cluricaun, der verwünschte Keller. Es gibt wenig Leute in Irland, die nicht die alte Familie der McCarthys kennen sollten, deren Zweige sich in dem Süden ausgebreitet haben und die sämtlich durch die Gastfreundschaft berühmt sind, womit sie jeden Fremden, vornehm oder gering, aufnehmen. Von niemand übertroffen ward hierin Justin McCarthy von Ballinacarthy. Seine Tafel war mit Speise und Trank reichlich besetzt und herzlich willkommen jeder, der daran teilnehmen wollte. Sein Weinkeller konnte für ein wahrhaftes Muster gelten, und mancher andere mußte sich dagegen seines Namens schämen. So viel Raum er hatte, war er doch mit Körben für Weinflaschen und langen Reihen von Fässern aller Art und Größe angefüllt, so daß sie aufzuzählen mehr Zeit wegnehmen würde, als der mäßigste Mensch übrig behalten könnte an solch einem Platz, umgeben von der Fülle zu trinken und herzlich eingeladen, es zu tun. Ohne Zweifel wird mancher denken, daß der Mundschenk in einem solchen Hause wenig Ursache habe, Klage zu führen, und die ganze Grafschaft würde eingestimmt haben, wenn man nur ein Beispiel gehabt hätte, daß ein Mann in diesem Amt längere Zeit als der Rede wert ist, bei Herrn McCarthy geblieben wäre. Gleichwohl sprach keiner, der in seinen Diensten gewesen war, ein böses Wort von ihm.
»Wir haben an dem Herrn nichts auszusetzen«, sagten sie, »und wenn er nur jemand auftreiben könnte, der ihm den Wein aus dem Keller holte, so wäre ein jeder von uns grau in dem Haus geworden, und wir hätten bis an unser seliges Ende ruhig und vergnügt da gelebt.« »Es ist wahrhaftig eine recht wunderliche Geschichte«,
dachte der junge Hans Leary, der von Kindheit an in den Ställen von Ballinacarthy als Beiläufer aufgewachsen war und gelegentlich dem Mundschenk bei seinem Geschäft hilfreiche Hand geleistet hatte.
»Es ist wahrhaftig eine wunderliche Geschichte, dass kein einziger mit der besten Stelle im ganzen Haus zufrieden sein will, zumal bei einem so guten Herrn, sondern jeder sie wieder aufgibt, und zwar, wie sie alle sagen, des Weinkellers wegen. Wollte mich der Herr, dem Gott langes Leben verleihe, zum Mundschenk machen, so sollte man kein murrendes Wörtchen hören, wenn er mich in den Weinkeller gehen heißt, das verspreche ich.«
Leary wartete daher auf eine günstige Gelegenheit, wo er dem Herrn seine Absicht kundgeben könnte. Einige Tage danach ging Herr McCarthy morgens ungewöhnlich früh in den Stallhof und rief laut nach dem Stallknecht. Er sollte ihm die Pferde satteln, da er willens sei, mit den Jagdhunden auszureiten. Aber kein Stallknecht gab Antwort, und der junge Hans Leary führte Regenbogen aus dem Stall.
»Wo ist Wilhelm?«
fragte Herr McCarthy.
»Gnädiger Herr«, sagte Hans,
und Herr McCarthy wiederholte die Frage.
»Nach dem Wilhelm?« fragte gnädiger Herr, antwortete Hans. »Ja, die Wahrheit zu sagen, er hat vorige Nacht ein Glas zu viel getrunken.« »Wie kam er dazu?« fragte Herr McCarthy. »Seit Thomas weggegangen ist, befinden sich die Kellerschlüssel in meiner Tasche, und ich sehe mich genötigt, den Wein, den ich brauche, selbst zu holen.« »Ich bin durchaus nicht imstand, es zu sagen«,
erwiderte Leary.
»Es müsste denn sein, dass ihm der Koch ein kleines Restchen Branntwein gegeben hätte, doch«,
fuhr er fort und schnallte den Bügel niedriger, indem er mit der rechten Hand in die Mähnen griff und seinen Kopf herabsenkte, während er mit dem linken Bein, welches er vorgesetzt hatte, zurückscharrte.
»Darf ich es wagen, Euer Gnaden eine Frage zu tun?«
»Rede, Hans«,
sagte Herr McCarthy.
»Wünschen Euer Gnaden nicht einen Mundschenk zu haben?«
»Weißt du mir einen?«
antwortete der Herr und lächelte gut gelaunt über seine Haltung.
»Und einen, der sich nicht fürchtet, in den Weinkeller zu gehen?«
»Ist bloß davon die Rede?«
sagte der junge Leary.
»Gott weiß, dazu wäre ich der Mann.«
»Du denkst also, mir deine Dienste in der Eigenschaft eines Mundschenks anzubieten?«
sagte Herr McCarthy mit einigem Erstaunen.
»Ja, gnädiger Herr, das war meine Absicht«,
antwortete der junge Leary, der jetzt zum ersten Mal von dem Boden aufschaute.
»Wohlan, ich glaube, du bist ein braver Bursche, und ich habe nichts dagegen, mit dir einen Versuch zu machen. Mögen Euer Gnaden lange unser Herr sein, und möge Gott euch langes Leben verleihen«,
rief Leary aus und neigte sich nach üblicher Weise, als sein Herr davonritt. Er sah ihm noch eine Weile mit gedankenlosem Starren nach, bis er allmählich und grad weise eine wichtige Miene annahm.
»Hans Leary«,
sagte er endlich.
»Hans, ist's Hans?«
Und in einem Tone von Verwunderung:
»Meiner Treue, es ist nun nicht Hans, sondern Herr Johann, der Mundschenk.«
Und mit einem Vorgefühl der herannahenden Würde schritt er aus dem Stallhof nach der Küche hin. Learys alter Stallgenosse, ein armer, ausgedienter Hund namens Bran, gewohnt öfter liebreich an den Kopf geklopft zu werden, wurde mit einem Fußtritt und dem Ausruf
»Aus dem Weg, Racker!«
fortgejagt. In der Tat, des armen Hans Gedächtnis schien durch seine plötzliche Erhebung verwirrt. Außer Zweifel ward dies gestellt durch das gänzliche Vergessen des allerliebsten Gesichtes des Küchenmädchens, auf dessen Herz er noch vorige Woche einen Angriff getan hatte, durch das Anerbieten, ihr einen goldenen Ring an den vierten Finger der rechten Hand zu kaufen und durch einen derben Kuss auf ihre Lippen. Als Herr McCarthy von der Jagd heimkam, schickte er nach Hans Leary, wie er fortfuhr, seinen neuen Mundschenk zu nennen.
»Hans«, sagte er, »ich glaube, du bist ein zuverlässiger Bursche. Hier sind die Schlüssel zum Keller. Ich habe die Herren, mit welchen ich heute auf der Jagd war, eingeladen, mit mir zu essen, und ich hoffe, sie werden mit deiner Aufwartung bei Tische zufrieden sein. Vor allen Dingen sorge dafür, dass es nach dem Essen nicht an Wein fehlt.«
Herr Johann hatte ein leidlich gutes Auge für diese Dinge und war von Natur anstellig. Er breitete demnach die Tafeltücher aus, stellte die Teller und legte Messer und Gabel auf dieselbe Art, wie er seinen Vorgänger im Amt dieses Geschäft hatte verrichten gesehen. Und wirklich, für den Anfang ging es bei dem Essen recht gut. Nun muß man nicht vergessen, daß in dem Hause eines irländischen Landedelmannes, welcher eine Gesellschaft von gestiefelten und gespornten Fuchsjägern bewirtete, manches nicht so sehr in Betracht kam, was als Gegenstand von höchster Wichtigkeit unter andern Umständen und in andern Gesellschaften gegolten hätte. Keiner von den Gästen des Herrn McCarthy, treffliche und ehrenwerte Männer in ihrer Art, trug daher große Sorge, ob der Punsch, der nach der Suppe gereicht wurde, aus Jamaika oder Antigua-Gum gemacht war. Ebenso wenig hatten sie Lust, die Reinheit des guten alten gebrannten Wassers zu untersuchen, und mit Ausnahme des freigebigen Wirts selbst zog jeder in der Gesellschaft den Portwein, welchen Herr McCarthy auf seine Tafel setzte, dem weniger feurigen Wohlgeschmack des roten französischen Weins vor. Eine Wahl, die eigentlich dem neuen Geschmack widersprechen sollte. Es ging stark auf Mitternacht, als Herr McCarthy dreimal die Schelle zog, welches das Zeichen war, mehr Wein zu bringen. Hans begab sich daher nach dem Keller, um frischen Vorrat zu holen, doch, es zu gestehen, mit einem kleinen Zögern. Der Luxus mit Eis war noch unbekannt in dem südlichen Irland, der Vorzug des kühlen Weins aber von niemand bestritten, der gesundes Urteil und richtigen Geschmack hatte. Der Großvater des Herrn McCarthy, welcher das Wohnhaus von Ballinacarthy auf die Stelle einer alten, seinen Voreltern zugehörigen Burg aufgebaut hatte, nahm auf diesen wichtigen Umstand gar wohl Bedacht. Bei Anlegung des Kellers hatte er ein tiefes Gewölbe benutzt, welches in früheren Zeiten in den mächtigen Felsen als ein sicherer Zufluchtsort ausgehauen war. Man stieg in das Gewölbe auf steinernen Stufen hinab, und hier und da waren in der Wand schmale Öffnungen oder, recht zu sagen, Risse, mithin gewisse Stellen, welche tiefe Schatten warfen und recht grausenhaft aussahen, wenn jemand mit einem einzelnen Licht die Stufen herabkam. Aber in Wahrheit, zwei Lichter konnten die Sache nicht viel besser machen, denn wenn auch die Breite des Schattens etwas abnahm, die engen Spalten waren so dunkel und dunkler als je. Alle seine Entschlossenheit aufbietend, machte sich der neue Mundschenk auf den Weg. In der rechten Hand trug er eine Laterne und die Kellerschlüssel, in der linken einen Korb, der ihm fähig schien, so viel zu fassen, als für die noch übrige Nacht nötig sein mochte. Er gelangte ohne irgendeine Störung zu der Türe. Als er aber den Schlüssel, der von alter und plumper Art war, einsteckte und umdrehen wollte, so deuchte ihn, er hörte ein seltsames Gelächter mitten in dem Keller, wobei einige leere Flaschen, welche außen auf der Flur standen, so heftig zitterten, daß sie aneinander zerbrachen. Hierin konnte er nicht irren, wenn er sich auch in dem Lachen mochte geirrt haben, denn die Flaschen standen gerade vor seinen Füßen und er sah deutlich ihre Bewegung. Leary wartete einige Augenblicke und schaute dann mit ungewöhnlicher Behutsamkeit um sich. Dann faßte er keck den Griff des Schlüssels und drehte ihn mit aller Macht in dem Schloss, als bezweifle er seine eigene Stärke. Und die Türe flog mit so heftigem Krachen auf, daß, wenn das Haus nicht auf einem so mächtigen Felsen gestanden hätte, es in seinen Fundamenten wäre erschüttert worden. Eine Erzählung von dem, was der arme Bursch gesehen hat, ist kaum möglich, da er kein rechtes Bewusstsein von sich selbst scheint gehabt zu haben. Dem Koch erzählte er den folgenden Morgen, daß er ein Heulen und Brüllen gehört habe, wie von einem toll gewordenen Ochsen, und daß alle Fässer, groß und klein, geschwankt hätten, rückwärts und vorwärts gegangen wären, und zwar mit solcher Gewalt, daß er gedacht hätte, sie würden alle miteinander zerbrechen und er im Weine ersäuft oder erstickt werden. Sobald Leary wieder zu sich selbst gekommen war, eilte er zu dem Speisezimmer, wo der Herr und die Gesellschaft ungeduldig auf seine Rückkehr warteten.
»Was hast du vor?« sagte Herr McCarthy mit einer ängstlichen Stimme. »Und wo ist der Wein? Schon vor einer Stunde habe ich geschält.« »Der Wein ist in dem Keller, hoffe ich, Herr«, sagte Leary heftig zitternd. »Ich hoffe, er ist nicht all verloren.« »Was meinst du, Narr?« rief Herr McCarthy in einem immer ängstlicheren Ton. »Warum hast du keinen mit dir heraufgebracht?«
Leary blickte wild umher und stieß nur einen tiefen Seufzer aus.
»Ach, ihr Herrn«, sagte McCarthy zu seinen Gästen, »das ist zu arg. Wenn ich das nächste Mal euch an meinem Tische sehe, hoffe ich, soll es in einem andern Hause sein, denn es ist unmöglich, länger in diesem hier zu bleiben, wo man nicht über seinen eigenen Weinkeller Herr ist und keinen Mundschenk bekommen kann, der seine Schuldigkeit tut. Ich habe schon lange daran gedacht, von Ballinacarthy wegzuziehen, und bin nun mit Gottes Beistand entschlossen, es morgen am Tage zu verlassen. Doch Wein sollt ihr haben, und müsste ich selbst in den Keller gehen.«
Mit diesen Worten stand er von der Tafel auf, nahm Schlüssel und Laterne seinem halbverrückten Diener, der ihn gedankenlos anstarrte, aus der Hand und stieg die schon beschriebene steinerne Treppe, die zu dem Keller führte, hinab. Bei der Türe angelangt, die er offen fand, glaubte er ein Geräusch zu hören, wie wenn Mäuse oder Ratten über die Fässer krabbelten, und als er näher kam, bemerkte er eine kleine Gestalt, etwa 6 Daumen hoch, welche sich rittlings auf ein Faß mit dem ältesten Portwein gesetzt hatte und einen Zapfen auf der Schulter trug. McCarthy hob die Laterne in die Höhe und betrachtete den kleinen Gesellen voll Verwunderung. Er trug eine kleine Nachtmütze auf dem Haupt, vorne ein kurzes Lederschürzchen, das jedoch in seiner gegenwärtigen Stellung auf eine Seite gefallen war. Die Strümpfe von hellblauer Farbe gingen so weit herauf, dass sie beinahe sein ganzes Bein bedeckten. Und an den Schuhen, auf welchen gewaltig große silberne Schnallen lagen, waren hohe Absätze, vielleicht aus Eitelkeit, um größer zu erscheinen. Sein Gesicht glich einem zusammengeschrumpften Winterapfel, und seine Nase von glänzender Karmesinfarbe trug auf der Spitze eine zarte Purpurblume gleich einer Rosine. Seine Augen funkelten wie ein paar Johanniswürmchen, und sein Mund zog sich mit einem verschmitzten Grinsen nach einer Seite.
»Ach, Schurke«, rief Herr McCarthy, »habe ich dich endlich gefunden, Ruhestörer. Was hast du in meinem Keller zu schaffen?«
»Freilich aber, Herr«, antwortete der Kleine und schaute mit einem Auge zu ihm auf, mit dem andern warf er einen listigen Blick nach dem Zapfen auf seiner Schulter.
»Ziehen wir morgen nicht aus? Ihr werdet den kleinen Klurikaunagge nennen, der euch angehört, gewiß nicht zurücklassen.«
»Oh«, dachte McCarthy, »willst du mir nachfolgen, Meister Nagging, so sehe ich wenig Vorteil, wenn ich Belle McCarthy verlasse.«
Er füllte den Korb, den Leary in seiner Angst nicht mitgenommen, und nachdem er die Kellertüre verschlossen hatte, begab er sich wieder zu seinen Gästen. Einige Jahre lang mußte sich McCarthy den Wein für seine Tafel selbst holen, und der kleine Clurycown schien eine persönliche Ehrerbietung vor ihm zu fühlen. Ungeachtet der Beschwerlichkeiten dieser täglichen Reise brachte es der ehrenwerte Herr von Ballinacarthy in seinem väterlichen Hause zu einem hübschen Alter und ward endlich durch die Trefflichkeit seiner Weine sowie durch die Fröhlichkeit seiner Gäste berühmt. Doch zur Zeit seines Todes hatte die Gesellschaft den Weinkeller ziemlich geleert, und da er nachher weder so gut wieder angefüllt wurde, noch so oft besucht, verloren die Feste des Meister Nagenin ihren Ruf, und man hört nur davon, wenn man sich über die Sagen der Gegend belehren lässt. Da wird noch erzählt, der arme Wichtelmann habe sich den Verfall des Weinkellers so schwer zu Herzen genommen, dass er gegen sich selbst nachlässig und gleichgültig geworden und manchmal sei gesehen worden, kaum mit einem Lumpen bedeckt. Elfenmärchen von den Gebrüdern Grimm erzählt uns heute von einem Schuhmacher. Es gibt eine Art Menschen, denen jeder einmal hier und da begegnet ist. Menschen, die tun, als glaubten sie nicht, woran sie im Herzen doch glauben und wovor sie sich fürchten. Felix O'Driscoll war ein solcher. Überall mit dem Munde voraus ein Schreier und Schwätzer, gab er vor, weder an die Elfen noch an Klurikaune und Puken zu glauben, und manchmal war er so unverschämt, sich anzustellen, als bezweifle er das Dasein der Geister, an welche doch jeder Mensch auf irgendeine Weise glaubt. Die Leute aber pflegten sich zu winken oder einander anzusehen, wenn Felix prahlte, denn man hatte bemerkt, dass er sich fürchtete, wenn er über die Furt von Anamo bei Nacht ging, und dass, wenn er einmal über den alten Kirchplatz von Granor in der Dunkelheit ritt, obgleich er sich Mut genug getrunken hatte, er sein Pferd in Trab setzte, so daß niemand gleichen Schritt mit ihm halten konnte, und er regelmäßig von Zeit zu Zeit einen scharfen Blick über seine linke Schulter warf. Eines Abends saßen in Lawrence Rileys Wirtshaus Leute beisammen, tranken und schwätzten, und Felix war auch dabei. Er fing wie gewöhnlich mit seinem Geschwätz über die Elfen an und schwur, daß er nicht glaube, es gäbe etwas Lebendiges außer Menschen und Tieren, Fischen und Vögeln und solchen Dingen, die man mit Augen sehen könnte. Er begann auf eine so freche Art, von dem stillen Volke zu reden, daß etliche in der Gesellschaft erschraken und sich bekreuzigten, ungewiß, was sich ereignen könnte, als eine alte Frau, Moina Hogown genannt, welche in einem blauen Mantel gewickelt, in der Ecke beim Feuer gesessen und ihre Pfeife geraucht hatte, ohne in das Gespräch sich einzulassen, ihre Pfeife aus dem Mund nahm, ins Feuer spie und sich umwendend den Felix ins Auge faßte.
»Ihr glaubt also nicht, daß es solche Wesen gibt als die Chlorikaune«, sagte sie.
Felix sah sie erschrocken an, antwortete aber nichts.
»Auf meiner Treu, es ziemt wohl euersgleichen, der nichts als ein Stück von einem Gelbschnabel euch anzumaßen. Ihr glaubtet nicht an das, was euer Vater, eures Vaters Vater und dessen Voreltern vor ihm niemals im Geringsten bezweifelt haben. Doch ich will nicht viele Worte machen. Man spricht, wer sieht, der glaubt, so will ich, die ich eure Großmutter sein könnte, euch sagen, daß es solche Wesen gibt, wie die Chlorikaune, und daß ich selbst einen gesehen habe. Was wollt ihr nun?«
Jedermann in der Stube richtete erstaunt seine Augen nach ihr hin und drängte sich zu dem Feuer, um mit zuzuhören. Felix versuchte zu lachen, aber es wollte nicht gehen, und niemand achtete darauf.
»Ich erinnere mich«, sagte sie, »einige Zeit, nachdem ich meinen braven Mann, der nun auch dahin gestorben ist, geheiratet hatte, es war gerade, daß ich es bei der Gelegenheit sage, kurz vorher, ehe ich mein erstes Kind zur Welt brachte, und das ist schon eine schöne Zeit, daß ich mich herausgesetzt hatte in unser kleines Gärtchen mit dem Strickzeug in der Hand, auf die Bienen Acht zu geben, welche schwärmen wollten. Es war ein schöner Tag mit Sonnenschein in der Mitte Juni. Die Bienen flogen von ihren Körben summend aus und ein, die Vögel zwitscherten und hüpften in dem Gebüsch, und die Schmetterlinge schwärmten umher und ließen sich auf die Blumen nieder, und alles duftete so frisch und süß, und ich fühlte mich so glücklich, daß ich kaum wußte, wo ich war. Auf einmal hörte ich zwischen einigen Reihen Bohnen, die wir in der Ecke des Gartens hatten, ein Geräusch, das ging tick-tack, tick-tack, gerade als wenn ein Schuster den Absatz an einen Schuh anschlägt. »Gott behüte uns«, sagte ich zu mir selbst, »was in aller Welt kann das sein?« Ich legte mein Strickzeug nieder, stieg auf, schlich mich sachte zu den Bohnen hin, und glaubt mir nimmermehr, wenn ich nicht vor mir mitten darin ein altes Männchen sitzen sah, nicht den vierten Teil so groß als ein neugeborenes Kind, ein kleines, aufgekrempeltes Hütchen auf dem Kopf, ein Pfeifenstümpchen in dem Mund, aus dem es beständig rauchte, und einen schlichten, altfränkischen, erbsenfarbigen Rock mit großen Knöpfen auf dem Leibe. Ein paar massiv silberne Schnallen auf den Schuhen, die den ganzen Fuß bedeckten. So groß waren sie. Dabei arbeitete er in einem Fort so eifrig, als er konnte, indem er Absätze an ein paar kleine Holzschuhe machte. So wie meine Augen nur auf ihn fielen, wußte ich auch, daß es ein Chlorikaun war, und keck und beherzt sagte ich zu ihm, »Gott erhalte euch, lieber Mann, das ist saure Arbeit für den heißen Tag.« Er schaute auf und kam mir vor, als wäre er von Wachs, indem stürzte ich auf ihn zu, bekam ihn in meine Hand zu fassen und fragte, wo sein Geldbeutel wäre. »Geld«, sagte er, »Geld wahrhaftig, und wie sollte ein armes, altes Geschöpf, wie ich bin, zu Geld kommen?« »Zaudert nicht«, gab ich zur Antwort, »keine von euren Streichen. Jedermann weiß, daß die Chlorikaune wie ihr so reich sind wie der Teufel selbst.
Zugleich zog ich ein Messer, das ich in meiner Tasche hatte, machte ein Gesicht so bös, als ich nur immer konnte, und in Wahrheit, es war nicht leicht für mich, denn mein Gesicht war freundlich und gutmütig, wie ihr nur eins zu Karen Nava sehen könnt, und schwur, wenn er mir nicht augenblicklich seinen Beutel gäbe oder einen Topf mit Geld zeigte, so würde ich ihm die Nase aus dem Gesicht schneiden. Ich muß gestehen, das kleine Männchen sah so erschrocken aus, als es diese Worte hörte, daß ich mich in meinem Herzen zu Mitleid gegen das arme Geschöpf bewogen fühlte. »Nun, so kommt«, sprach er, »kommt mit mir ein paar Felder abwärts, so will ich euch zeigen, wo ich mein Geld aufbewahre.« Immer den Kleinen in der Hand haltend und meine Augen fest auf ihn richtend, ging ich fort, als ich plötzlich hinter mir ein Sausen hörte. »Dort, dort«, rief er, »schwärmen eure Bienen und gehen miteinander fort.« Ich war so einfältig und drehte den Kopf um, und als ich durchaus nichts sah und mich wieder nach dem Kleinen umwendete, so hatte ich nichts mehr in der Hand. Denn da ich so unglücklich gewesen war, ihn aus den Augen zu lassen, so entschlüpfte er aus meiner Hand wie ein Nebel oder Rauch. Und mit keinem Tritte kam er je wieder meinem Garten nah.
Thank you.